Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Labs-Podcasts. Heute habe ich einen super spannenden Gast für euch, der mit mir über die digitale Transformation und die großen Trends der Zukunft sprechen wird. TrendOne-CEO Nils Müller. Hi Nils, ich freue mich super, dass du heute dabei bist.
Hey Sarah, ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Du bist Futurist und Zukunftsexperte. Vielleicht kannst du mal in drei Sätzen sagen, wer du so bist und was du so machst.
Okay, also die Zukunft kann ja keiner voraussagen, aber man kann sie halt antizipieren und indem man weltweit die Trends schaut und das machen wir seit 20 Jahren, also seit 19, um genau zu sein, antizipieren wir weltweit in allen Branchen die wichtigsten Trends. Das sind also neue Technologien, Geschäftsmodelle, Consumer Trends, Marketing Trends, Service Trends und dieses Wissen nutzen wir, um mit unseren Kunden halt systematisch die Zukunft zu erforschen und denen bei neuen zum Beispiel Wachstumsstrategien, Innovationsprojektportfolios, Visionsentwicklungen und so weiter zu helfen.
Woher kommt denn deine Faszination für die Zukunft?
Also ich glaube, wir haben als Menschen diese einzigartige Fähigkeit, die Zukunft zu imaginieren, also uns quasi Zukunft vorzustellen. Mhm. Und alles, was wir uns vorstellen können, ist quasi auch machbar. Und alles, was wir uns vorstellen können, können wir auch irgendwie schaffen. Und ich glaube, das ist so die einzigartige, wonderful, unique Kompetenz von uns Menschen. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir alle machen sollten. Also die Zukunft uns vorzustellen und das dann im besten Sinne zu machen.
Vielleicht driften wir jetzt gleich in so eine philosophische Diskussion ab, aber mir drängt sich dann direkt die Frage auf, wenn man in die Zukunft antizipieren kann und alles, was man sich vorstellen kann, auch möglich ist. Wie schaffst du es denn, in der Gegenwart zu leben? Bist du da überhaupt noch oder bist du nur in der Zukunft unterwegs?
Ich bin natürlich mit meinem Job super viel in der Zukunft, wie so eine Filterbubble, wie man immer sagt. Ne? Weil die ganzen Leute, die ich treffe, machen auch irgendwie Zukunft. Die ganzen Kollegen, die ganzen Kunden. Und ich bin aber so am Wochenende total off. Also da würde ich wirklich
sehr interessant
total analog und raus und also im Sinne von Entschleunigung mhm. und Beschleunigung und Anspannung und Entspannung wie so ein Muskel ist es quasi so mein Wochenende und ich reise dann auch nicht. Also manchmal gibt's dann ja sonntags Anreisen für Montagsevents ja. und sowas und das versuche ich echt zu vermeiden. Auch am Wochenende wird bei TrendOne nicht gearbeitet. Zu 99,9%. Mhm. Sind wir so anders als irgendwelche Agenturen. und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich so am Wochenende so abschalte und relaxe. Ja.
Okay. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir in diesem Podcast ja seit ein paar Folgen die neue Kategorie mit dabei, die heißt What the F? Und ich stelle all meinen Gästen drei Fragen aus einer Kategorie. Die erste heißt Fact, die zweite heißt Fail und die dritte heißt Future. What the F? Wenn wir erstmal auf den Fact gucken, welche Superkraft hättest du gerne? Das würde mich interessieren.
Also ich habe ja schon eine.
Aha.
Also Zeitreisen ist ja quasi meine Superkraft. Und aber wenn ich noch eine, beamen würde ich total gerne.
Dass
jederzeit an jedem Ort mich überall hinbeamen kann. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Weil, kennst du ja so Teilchenverschränkungen in der ja. Quantenphysik. Also du kannst ja Photone verschränken, die dann über hunderte von Millionen Kilometer quasi ihre Zustandsänderung synchronisieren.
Ja.
Also wenn du das überträgst auf Quantenteleportation, dann kannst du quasi irgendwann auch natürlich Beamen möglich machen. Und ich glaube, da würde ich mich echt drüber freuen, über so Beamen.
Vielleicht schließt die zweite Frage zum Thema Fail da jetzt direkt dran an. Ich möchte gern wissen, was du aus deiner Sicht leider erst viel zu spät in deinem Leben gelernt hast.
Also ich habe etwas, das habe ich immer noch nicht gelernt. Und das ist eigentlich, ich glaube, ein wunderschönes Hobby. Also so Musik finde ich total schön. Und ich habe auf meiner Playlist, ist jetzt echt so ein bisschen geheim, 12 Songs.
Okay.
Und ich habe nicht mehr und ich schaff's auch nicht mehr, irgendwie, und ich weiß aber, es gibt super coole Musik und ich habe eben auch vorher über Konzerte gesprochen und ich habe auch so viele Freunde, die total in Musik drin sind und zu Hause immer noch so 2000 CDs und Schallplatten und sowas haben und sich total auskennen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, ich komm irgendwie nicht so richtig da rein, irgendwie neue Musik zu öffnen. Aber Musik ist was ganz Wunderbares und das will ich unbedingt nochmal irgendwie für mich erkunden und explorieren, ja.
Ja, da sind wir beim Thema Future. Wenn du jetzt mal so auf die Gesamtgesellschaft guckst, was glaubst du, werden wir als Kollektiv in Zukunft am dringendsten brauchen? Mal bewusst ganz offen gefragt.
Also wir rauschen ja in eine Welt, die immer komplexer und immer schnelllebiger wird. Und ich glaube, diese Fähigkeit der Komplexitätsreduzierung, ne?
Ja.
Also ein bisschen dieses dumm, aber schlau. Also du siehst ganz viel und musst es dann irgendwie so runterbrechen auf einen Nenner. Und es gibt natürlich Menschen, die dann ewig drüber sprechen können. Aber eigentlich ist es Geniale, wenn man es dann so auf einen Punkt bringt. Und das ist natürlich auch eine Art von Trendforschung, dieses Naming, dass man unglaublich komplexe Wandlungsphänomene, wie wir 2007 das Outernet, also das ist quasi das Metaverse, wo wir sagen, es ist nicht mehr Internet, es explodiert aus dem Computer in die reale Welt, augmented und augmentiert die reale Welt mit Zusatzinternet und wird vom Internet zum Outernet, sowas. Oder von Hightech zu Scheitech. Nicht mehr komplexe Technologie, sondern schüchterne, einfache Technologie. Und so einfache Komplexitätsreduzierung hilft Menschen total mit dieser unglaublichen Wandelwelt. Und das ist so der erste Schritt. Und der zweite ist eigentlich dann auch auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil Bauchgefühl ist im Endeffekt genau Komplexitätsreduzierung. Sind quasi 200.000 Jahre Evolution, wo du in dem Moment weißt, diese Geschäftsentscheidung ist die richtige. Oder diese Frau ist die richtige für mein Leben. Also, wo du sagst, es sind 1 Million Parameter, die irgendwie Parship wahrscheinlich im Hintergrund durchrattert. Oder die deine Controller im Hintergrund durchrechnen mit Excel-Tabellen. Aber du hast irgendwie so ein Bauchgefühl und das reduziert Komplexität. Und das ist eigentlich so Folge deiner Intuition. Und das dritte, ganz kurz noch, ist halt stay positive. Also, es geht nicht um so einen blinden Optimismus. Sondern eigentlich um so einen Possibilismus, dass man sagt, was wir eingangs hatten, du kannst alles schaffen. Du hast die Möglichkeit, die Dinge vorzustellen und die dann auch zu schaffen und zu erschaffen. Und das ist das, was die Menschen können. Und deswegen werden wir auch mit all den Problemen, die wir momentan haben, werden wir fertig werden, weil wir es schon immer geschafft haben, die letzten 100.000 Jahre.
Weil genau über die ganzen Probleme, die wir momentan irgendwie so haben, wollte ich auch mal mit dir sprechen. Ich war 2018, hast du Fintropolis, unseren Zukunftskongress, mit einer Keynote eröffnet, die mich persönlich total geflasht hat. Du hattest da irgendwie diesen Roboter dabei und du hast da irgendwie Drohnen durchs Kraftwerk in Berlin fliegen lassen und Videos gezeigt von irgendwie KI-basierten Assistenten, mit denen ich einfach mit Menschen, die überhaupt nicht meine Sprache sprechen, dann einfach kommunizieren könnte, so als ob das alles gar kein Problem wäre. Und mich hat es total zuversichtlich gemacht. Und ich dachte, oh geil, das ist ja, ne, du hast vom Jahr 2028 gesprochen, gar nicht mehr so weit weg. Das sieht ja alles cool aus. Und was ist dann passiert in der Zwischenzeit? Wir hatten Corona, wir haben den Klimawandel im Fokus. Fridays for Future wurde auch, ich glaube, 2018 gegründet. Jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine, der ganz physisch stattfindet, aber auch irgendwie mit Desinformationskampagnen im Netz und so. Und irgendwie so in meiner Bubble ist irgendwie so Zukunftspessimismus angesagt. Also ist es dein Job, das alles, hättest du das vorhersehen können? Hast du gesagt, oh, was da auf uns zukommt, ist vielleicht gar nicht so geil? Und wie geht's dir, wenn du heute so in die Zukunft guckst?
Also wie gesagt, es kann keiner die Zukunft vorhersehen. Das müssen wir vorwegnehmen. Es ist keiner hier auf diesem Planeten, der weiß, wie 2030. Aber wir können uns natürlich mit den wichtigen Einflussfaktoren beschäftigen. Und das sind ja Trends und sogenannte Wildcards. Und eine Pandemie ist kein Trend, weil es ist nicht so von bis steigt, so wie jetzt irgendwie Cryptocurrency oder so, sondern es ist quasi eine Wildcard, etwas, was extrem unwahrscheinlich ist, aber dann einen hohen Impact hat.
Ja.
Also High Uncertainty und High Impact. Und das sind Wildcards.
Und davon gab es ganz schön viele in den letzten 4 Jahren. Ne?
Das hatten wir 2007, also Global Pandemics hatten wir 2007 im Trenduniversum.
Okay.
Und die ganzen Trend- und Zukunftsforscher haben das schon immer in ihren Wildcard-Listen drin auf Nummer 1. Das heißt Killer Virus, wenn man sich in den ganzen EU-Berichten und so. Also es gibt ja auch Zukunftsforscher, die berichten quasi an die Politik. Und da ist quasi von 50 Nummer 1 Killer-Virus, weil es halt so relevant war, sich damit zu beschäftigen. Also es war schon immer auf dem Radar. Ne? Und dieses Thema Ukraine-Russland war auch, also zum Beispiel gab es gestern eine Meldung, dass Wired sehr früh, das Magazin kennt ihr, darüber gesprochen hat und das auch als Wildcard oder als so relevanten Impact sehr früh drauf gewarnt und noch viel mehr Themen, die natürlich kommen können.
Ja, ja.
Insofern, man muss schon als Unternehmen sich mit diesen Wildcards beschäftigen und jetzt auch die nächsten Wildcards. Und das machen wir gerade viel mit unseren Kunden, sich einfach schauen, was passiert denn jetzt weiter, weil es gibt ja auch so Kaskadeneffekte,
ja,
wo ein Wildcard quasi die nächsten Wildcards anschiebt.
Wo wir bei deinem Job sind, wie funktioniert denn Trend- und Zukunftsforschung und was machst du den ganzen Tag? Ich meine, natürlich bist du noch CEO, aber jetzt mal rein auf die Fachlichkeit geguckt, der Zukunftsforschung und was ist die Leistung, die ihr dann euren Kunden verkauft?
Also die Leistung hinten raus, und das ist immer ganz gut damit anzufangen, ist Orientierung. Mhm. Und Orientierung bedeutet, bei dieser Multi-Optionswelt, in der wir heute sind und die Entscheider heute, braucht man natürlich irgendwie eine gute Orientierung und vielleicht auch eine Begründung, warum man welche Entscheidung getroffen hat.
Ja.
Und da kann Trend- und Zukunftsforschung halt extrem gut helfen, so diese Klarheit zu geben, zu sagen, in dieser komplexen Welt habe ich zum Beispiel mein Trendradar aufgezogen mit 25 für meine Branche, für mein Unternehmen wesentlichen Einflussfaktoren, wie so ein Schiffsradar.
Ja.
Und dort kann ich eben sehen, welche Trends nah an mir dran sind, wo muss ich handeln, wo muss ich mich vorbereiten, welche Trends interagieren, auch technologische mit gesellschaftlichen Geschäftsmodelltrends miteinander und welche Chancen zum Beispiel, Opportunity Areas, ergeben sich daraus und welches Startup kaufe ich jetzt und welches nicht?
Mhm.
Mit welchem M&A gehe ich rein und welches M&A gehe ich nicht rein? Welche Strategie ist die richtige, welche nicht? Welches Innovationsprojekt ist das Richtige? Und das eben das hinten raus, die richtigen Entscheidungen zu treffen, da kann Trend- und Zukunftsforschung halt wirklich signifikant wertvolle Antworten geben.
Ist dann vielleicht kurz als Zwischenfrage die Quintessenz quasi als Unternehmen, zum Beispiel als Unternehmenslenkerin, heute Entscheidungen zu treffen und damit ja die Zukunft ein Stück weit nach meinen Wünschen, Vorstellungen zu lenken?
Genau, also Entscheidungen, die wir heute treffen als Unternehmer, sind ja immer für die Zukunft und meistens auch gar nicht so nah. Also wenn wir jetzt ein Innovationsprojekt machen oder ein Startup kaufen, dann wirkt es ja gar nicht so in den nächsten 12, 20 Monaten, sondern das ist ja schon irgendwie oft eine Entscheidung für 5 bis 8 Jahre. Oder wenn wir jetzt sagen, wir wollen was machen für die Innovationskultur in unserem Unternehmen, dann ist es ja auch nicht für jetzt, sondern es ist halt schon für 5 bis 10 Jahre. Und das ist eben das Wichtige, dass man dort mutig diese Entscheidungen treffen kann.
Ja.
Und dafür ist Trend- und Zukunftsforschung eine ganz wertvolle Basis, diese Entscheidung mutig zu treffen.
Wie wird denn ein Trend zum Trend und wie entdeckt ihr den dann?
Das ist quasi vorne unser alltägliches Brot, sage ich so seit 20 Jahren, dass wir halt weltweit die Trends scouten. Und das ist ja auch das Besondere bei Trend One, dass wir das permanent weltweit und cross-industry machen. Das heißt, wir gucken ja in allen Branchen, in über 20 Sprachregionen seit 17, 18 Jahren mit einem permanenten Prozess, der jeden Monat 1500 Trends quasi vorschlägt und davon 250 publiziert, die dann quasi verdichtet werden von Mikro- zu Makrotrends. Und das ist schon mal so die wichtigste Ebene. So ein Mikrotrend ist quasi ein kleines Start-up, so ein Weak Signal, irgendwie neue Innovation an der Tel Aviv University, irgendwas Neues in China, ein neues Geschäftsmodell USA, also kleine Dinge, wo man sagt, die sind erstmal gar keine Trends, aber wenn sie sich dann häufen und man sieht irgendwie, die Chinesen arbeiten dran, in Tel Aviv arbeiten sie dran und in Amerika auch, da muss irgendwie was Größeres im Gange sein. Ne? Und das sind dann halt diese Patterns, also diese Makrotrends, diese Schlüsseltrends, wo wir sagen, die benennen wir dann auch. Und das sind dann, momentan verwalten wir ungefähr 100 generelle Makrotrends und natürlich nochmal ganz viele unternehmensspezifische.
Ja.
Und die Makrotrends, die sind dann wirklich für die Unternehmen, für die strategische Innovations- und Unternehmensstrategie ganz wichtige Entscheidungsparameter.
Jetzt bist du ja quasi wie so ein alter Hase in dem Business und wahrscheinlich macht dich nicht jeder Trend irgendwie nervös und du denkst, oh krass. Was ist denn das Letzte, wo du, keine Ahnung, die Augenbraue gezogen hast und gedacht hast, oh, da könnte wirklich, weil gerade in China und in Tel Aviv und keine Ahnung, wo dran geforscht wird, das wird vielleicht ein großes Ding. Da bin ich mal gespannt.
Also in Tel Aviv war ich ja so vor einem Monat und da war halt ein Wissenschaftler an der Tel Aviv University, die machen dieses Organs on a Chip und Brain on a Chip und können halt ganz viele Krankheiten quasi auf dem Chip simulieren, ohne quasi die Patienten anzuzapfen und ganz viel Medikamentenstudien machen und ganz viel Simulationsarbeit. Das fand ich schon, wo wir gerade über Tel Aviv sprechen.
Großartige Stadt übrigens, ja.
Ja, großartige Stadt und auch eine unglaubliche Innovationsdynamik. Also die sind halt so super progressiv im Lifestyle, aber auch im Innovation. Deswegen kommen da, glaube ich, so viele Startups her, weil sie halt gar nicht so irgendwie morgen im Kopf haben, sondern heute alles erledigen wollen und heute alles machen wollen. Und sind dann unglaublich schnell im Geschäfte machen und im Startups gründen und finanzieren. Und eine sehr, sehr progressive, zukunftsorientierte Stadt.
Cool. Ist das denn, wenn du mal auf die, wir hatten es jetzt von den Makrotrends da drauf guckst, wo du sagst, das ist alles irgendwie ein Mehrwert und siehst du das alles irgendwie positiv oder gibt es auch mal Trends oder Technologien oder wie auch immer, wo du denkst, eigentlich wird es vielleicht der Menschheit oder wem auch immer mehr schaden, vielleicht auch wenn das in die falschen Hände kommt oder das ist eine ungute Entwicklung oder sowas? Oder ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und auf geht's?
Na, es ist immer alles, was man draus macht.
Ja.
Ne? Also es ist natürlich im Endeffekt, also bei Technologietrends ganz besonders so, dass man davon abhängig, wie man es anwendet, natürlich die Zukunft und die Geschicke der Menschheit gestaltet und des Planeten auch gestaltet. Man kann ja quasi jede Technologie zum Guten und zum Schlechten, aber ich denke, das Gute überwiegt immer und die meisten wollen natürlich das Gute und deswegen ist natürlich Technologie erstmal ein Enabler, noch mehr irgendwie zu verbessern. Und deswegen bin ich da auch immer so, wie gesagt, possibilistisch. Da können wir wirklich die Technologie als Tool nehmen. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Consumer Trends, wo wir jetzt sehen, okay, die Leute essen immer mehr vegan, sie verzichten immer mehr auf Plastikverpackungen und so weiter. Und wo man sagt, okay, das sind Consumer Trends, die sind natürlich an sich schon mal so, wie sie sind.
Wo du das gerade sagst, also ich nehme das auch wahr, vor allem irgendwie auch so in meiner Bubble, ne, alle sind irgendwie jetzt total öko unterwegs und alle essen kein Fleisch mehr und so. Ist das global oder gibt es auch da zum Beispiel Unterschiede, dass das jetzt ein sehr, weiß nicht, vielleicht europäisches Phänomen ist oder und vielleicht in Asien überhaupt nicht so auf Plastik geguckt wird? So zumindest jetzt mal mein Vorurteil an der Stelle.
Total. Also du hast ja schon große globale Unterschiede natürlich. Mhm. Und da spielt natürlich Asien eine Riesenrolle, weil Asien eigentlich der allergrößte Markt ist, weil es ja nicht nur China, sondern Südostasien, alles insgesamt 5 Milliarden Menschen, also schon mal über die Hälfte des Planetens und Riesenimpact. Ne? Aber genauso wie Afrika eigentlich einen Riesenimpact auf die Zukunft hat, weil Afrika verdoppelt sich jetzt von 1,2 Milliarden auf 2,4 Milliarden Menschen bis 2050. Also das größte Bevölkerungswachstum und insofern auch ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunft, dass wir halt Afrika entsprechend jetzt gut gestalten und educaten und so. Es ist auf jeden Fall global unterschiedlich. Und vor allen Dingen in den Innovationsentscheidungen, also auch Management von Zukunft, haben wir eigentlich drei große Innovationssysteme. Das eine ist so das amerikanische, ist so dieses Just Do It. Wir schaffen es. Jeder kann was werden und kriegt auch das Geld. Und wenn er hinfällt, dann steht er wieder auf und kriegt nochmal das Geld. Ist so vom Tellerwäscher zum Millionär eigentlich. Ist ja immer noch der amerikanische Traum, das amerikanische System. Und das asiatische ist eigentlich top-down gefördert. Und Grassroot, also du hast quasi starke politische Systeme wie in Korea und in China, die quasi top-down auch Strategien vorgeben. Und auch Japan ist natürlich ganz stark so und die sagen dann, wir setzen auf Wasserstoff und dann gehen aber auch die ganzen großen Konzerne und die Mittelständler, also top-down reguliert auf diese Technologien und Zukunftsfelder. Und du hast aber auch in China zum Beispiel einen ganz starken Entrepreneurship, also wirklich diesen Hunger, was Neues zu machen. Also du hast quasi es von oben und von unten. Und es ist ein bisschen das Problem, in Europa hängt alles so in der Mitte. Es hängt so im mittleren Management, es hängt so in den Gremien, es hängt so in den Verbänden. Und deswegen haben wir manchmal das Gefühl, wir sind unglaublich langsam. Also wenn es jetzt zum Beispiel um AI geht, wie kann man irgendwie Gesichtserkennung anwenden, da sind natürlich die Chinesen sofort dabei, das auf die Straße zu bringen und zu kommerzialisieren. Und die Amerikaner auch sofort dabei, ihre wertvollen Startups zu finanzieren und an den Markt zu bringen. Und ja, wir in Europa reden einfach irgendwie ewig drüber, obwohl wir vielleicht die besten Forscher der Welt dazu haben.
Ist das so oder ist das auch ein Vorurteil?
Nein, das ist de facto so, dass wir halt da einfach nicht nur bei China nicht nur 7 Stunden hinterher sind von der Zeitverschiebung, sondern einfach 7 Jahre von der Geschwindigkeit, weil einfach die unglaublich schnell sind in Dingen machen und Dingen finanzieren und nach vorne und vor allen Dingen in die Anwendung bringen. Also das ist so ein bisschen das, was die Amerikaner ja auch unglaublich gut können, also aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Also von den Top-Unis die besten Leute finanzieren, in die Wirtschaft bringen. Und das ist das, was in Europa, und da sind wir ja gerade dran, zum Beispiel in Deutschland ist ja RWTH Aachen, Unternehmertum in München und so. Das sind ja so Wirtschafts-Wirtschaftstransferzentren, aber das gibt's halt noch viel zu wenig. Also wir sind irgendwie sehr gut in der Grundlagenforschung, in der Wissenschaft. Aber wir schaffen es dann nicht, in die Anwendung zu bringen. Ja. Oder viel zu wenig. Ja.
Glaubst du denn, dass staatliche Institutionen, Unternehmen und so das erkannt haben und da auch gegensteuern?
Total. Also man sieht es ja in München unglaubliche Investition in diesen Wissenschafts-Wirtschaftstransfer. Total klasse, vorbildlich. Wie gesagt, in Aachen auch und an vielen anderen Standorten in Europa wird das auch gefördert. Nur, wir haben ja anfangs schon über Kultur gesprochen. Es dauert halt ein paar Jahre, bis das dann mal wirkt. Ne? Und ich denke mal, da sind wir einfach wieder so die 7 Jahre hinterher. Und ist natürlich schade. Und die ganzen Zukunftsfelder werden natürlich jetzt auch immer schneller irgendwie abgecheckt. Ne? Also die wichtigsten AI-Felder, also E-Commerce, Social Media AI, Robotics AI, die sind halt schon geclaimed. Und die sind leider nicht in Europa geclaimed, sondern eher in den USA und China. Und jetzt geht's halt um diesen Markt des B2B-AI-Thema, also wo wir ja noch SAP und sowas haben. Aber das wird ja auch gerade neu verteilt. Und da sind wir halt auch unglaublich langsam.
Was sind denn so die Trends vielleicht, keine Ahnung, deine Top 3 oder so, wo du sagst, das wird auf jeden Fall kommen und das wird unser Leben umkrempeln in, keine Ahnung, mittelfristiger Zukunft?
Ja, also wenn du, gerade bei diesem Thema B2B-AI, wo wir gerade waren, ist ja Automation of Business Processes, also wo wir heute Tausende von Mitarbeitern in irgendwelchen Banken haben, die Sachbearbeitervorgänge machen und irgendwelche Dokumente klicken und bewerten und von A nach B schieben und Prozesse machen. Das sind halt alles so Business-Prozesse. Am einfachsten sieht man es mit einem Callcenter-Prozess, da ruft jemand an, jemand anderes gibt eine Antwort, die lassen sich halt komplett KI-tisieren und automatisieren. Und automatisierte, KI-tisierte Business-Prozesse, das ist halt ein Riesenzukunftsthema, weil du könntest quasi eine Firma gründen und sagen, okay, ich habe eine automatische Rezeptionistin, ich habe automatische Procurement-Prozesse, ich habe automatische Produktionsdesign-Prozesse, ich habe Callcenter, Customer-Interfaces, kannst du dir alles Drag-and-Drop im Internet zusammenklicken und quasi automatisiert, wo du vorher Tausende von Mitarbeitern brauchst. Und das hat natürlich einen riesen wirtschaftlichen Impact. Und das ist halt dieses ganze Business Process Automation, Robotic Process Automation ist ja auch für die Bankenwelt und Versicherungswelt. Also du kannst ja eigentlich, ich habe mal den Vorstand von der Credit Suisse getroffen und der meinte dann hinter der Bühne, sein Traum ist eine Bank mit nur einem Mitarbeiter. Und und das ist eigentlich das Ding, weil du kannst ja so viele Prozesse eigentlich KI-tisieren und automatisieren und brauchst dann eigentlich nur noch einen Mitarbeiter, der eigentlich irgendwie so die Fäden zieht.
Also, dass es ein Bankvorstand geil findet, das kann ich ja verstehen, aber wie erklärst du das dem Bankmitarbeiter, dem Sachbearbeiter, der jetzt durch Technik irgendwie wegrationalisiert wird?
Genau, dem erkläre ich das gar nicht, sondern ich habe frühzeitig erkannt, dass das passiert und das ist ja auch die Aufgabe der Trendforschung, dann zu sagen, pass auf, da passiert was in Richtung Metaverse, da passiert was in Richtung Virtualisierung, Automatisierung und ihr nutzt jetzt bitte rechtzeitig die Chancen und das heißt ja nicht nur, dass man investiert und innoviert, sondern auch seine Mitarbeiter qualifiziert. Das heißt, das kann man ja alles frühzeitig absehen auf dem Trendradar, in den Szenarien und natürlich sagen, okay, wir müssen unsere Mitarbeiter jetzt auf die richtigen Skills trainen und nicht warten, bis es dann zu spät ist.
Was sind die? Also in welchen Jobs arbeiten wir denn künftig, wenn wir solche einfachen Tätigkeiten nicht mehr brauchen?
Die Top-Human-Skills sind ganz klar, also Kreativität, also alles, was wir vernetzen unter verschiedensten Domains. Also dein Gehirn vernetzt ja in diesem Moment ganz viele Parameter, die eben nicht nur fachlich sind, sondern auch sozial, emotional und so weiter. Und daraus stellst du deine nächste Frage, mal gucken, wie der Nils so tickt. Und diese ganzen Entscheidungen, also kreative Intelligenz, komplexe Probleme, da sind wir halt super gut drin. Also unser Gehirn kann in Millisekunden entscheiden, was wir tun, mit wem wir tun, was wir eben auch schon meinten, wer ist der richtige Geschäftspartner für uns. Also diese komplexen Probleme, kreative Lösungen, imaginieren und inspirieren, ist quasi sich die Zukunft vorstellen und Menschen zu inspirieren über sein Zukunftsbild. Das ist übrigens Leadership. Leadership heißt, Menschen mit positiven Geschichten über die Zukunft mitzunehmen. Und das darf man nie vergessen, ist ja auch Geschäftsführung, ist quasi das Geschäft in die Zukunft führen und Mitarbeiter in die Zukunft führen mit den richtigen Geschichten. Ist auch ein unique human skill. Verhandlungen zum Beispiel auch hochkomplexe, emotional, sozial, fachliche Prozesse. Das sind so unique human skills, die kann man bis 2030 vielleicht Computer assisten, also unterstützen, aber auf jeden Fall nicht automatisieren. Automatisieren kannst du, wie gesagt, so Finanztransaktionen, Callcenter, Chatsysteme, Big Data Analytics, Bilderkennung, Spracherkennung, Echtzeitübersetzung und so weiter, lässt sich alles automatisieren. Und das müssen wir halt erkennen, dass diese ganzen Jobs wegfallen und unsere Mitarbeiter rechtzeitig qualifizieren. Ne?
Wenn wir jetzt nochmal die Perspektive drehen, uns diesen Podcast hören ja viele unserer Kunden, die Banker sind. Und ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich bei irgendeiner Bank Kunde bist. Also was brauchst du von der Bank im Jahr 2030? Mhm. Wie willst du, dass sie aussieht?
Also ich glaube, dass es von diesem einen P, also früher hatten wir ja nur eigentlich Profit. Also die Bank wollte Profit und der Kunde wollte Profit und möglichst viel rausholen. Das ändert sich momentan rasant hin zu mehrdimensionalen, systemischen, also Profit und Purposes zum Beispiel. Also was macht denn die, warum machen die das auch? Und was machen die mit meinem Geld und wo geht das hin? Also das ganze Impact Investment und so. Ne? Und dann geht es eigentlich beim dritten P, Planet und People. Also da hast du eigentlich so von einem P, früher Profit, war total eindimensional, super leichte Führung. Am Ende des Jahres musste der Bankvorstand seinen Aktionären und seinen Kunden, Gesellschaftern nur sagen, wie viel Profit haben wir gemacht? Das war so eine Kennzahl. Ne? Und der Kunde hat auch nur geguckt, okay, wie viel Profit hatte ich mit meinem Anlagen? Das war so ganz einfach. Ja. Und was dahinter war, war natürlich hochkomplex. Also ganz viel Vertrauen, die richtigen Entscheidungen, sind in die richtigen Investments, Fonds und so. Also das war natürlich hochkomplex, was dahinter war. Aber ich habe der Bank vertraut, dass sie eigentlich dieses eine P optimal für sich und für mich managt. Und jetzt ist eigentlich zu sagen, okay, aber Purpose, wie gesagt, ist ganz wichtig. People, was passiert mit den Leuten? Also auch was mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, mit der ganzen Value Chain, eigentlich Financial Chain auch. Also alles, die dahinter stecken. Also investieren die in welche Ölwirtschaft? Was für Supply Chains? Was geht dann auch mit den ganzen Lieferketten, Transparenz und so? Was steckt alles dahinter? Also gehen die gut um mit dem Menschen und mit dem Planet? Also ist halt Planet auch das vierte P. Und ich glaube, dadurch, dass man jetzt so vier Dinger hat und dann weiß ich gar nicht, wie viel Beziehung, aber da musst du gucken quasi, wie wirkt Profit auf Planet, wie viel People auf Planet und Purpose und so weiter. Das ist halt viel komplexer und ich glaube, das ist gerade die Zeitenwende, in der wir im Banksektor so sind.
Okay, ich würde jetzt gerne einfach mal spontan noch ein P in die Runde werfen, das mir gerade in den Kopf sprang. Das ist Place. Du hast vorhin das Metaverse erwähnt. Ich habe davon nur so eine rudimentäre Vorstellung. Ich habe es dir vorhin im Vorgespräch erzählt, wie sehr ich mich darauf freue, dieses Jahr beim Kongress mal wieder Menschen irgendwie zu sehen. Wird es in Zukunft weniger werden? Sind wir dann irgendwie alle nur noch mit unserem Pizzakarton auf dem Bauch irgendwie auf der Couch und machen dann im Metaverse, treffen uns da irgendwie digital? Welches Potenzial hat das denn für dich?
Also wir haben das ja früher Outernet genannt, 2007 übrigens, wenn du die Trendstudien und Grafiken von Trend One 2007, da war das Web 3.0, was es ja ist, auch inklusive diesen ganzen semantischen, dezentralisierten, war da komplett beschrieben. Und da, Outernet sagt ja eigentlich schon, gar nicht so schlecht, es ist irgendwie draußen, ne? Und irgendwie hat dann ja tendenziell auch was mit realen Welt und Menschen. Und das ist eben beim Metaverse eben auch ganz wichtig zu besehen. Das ist nicht nur dieses Virtual Gaming Universe, Decentraland, Fortnite, Sandbox, Roblox ist, wo du quasi in der virtuellen Kiste bist, sondern das ist eben, es legt sich auch über die reale Welt, ja. Du kannst ja genauso dein Out-of-Home augmentiert, deine Street augmentieren, deine Freunde augmentieren und quasi permanent Zusatzinformationen in der realen Welt. Es ist also eigentlich eine Hybrid-Mixed Reality, wo real und virtuell miteinander verschmelzen. Du kannst auch Produkte haben wie eine Immobilie, die quasi real und virtuell oder deine Fabrikanlage. Super Beispiel.
Ja, es kaufen ja jetzt auch irgendwie alle Grundstücke im Metaverse. Ja. Ich weiß nicht so richtig, wie das funktioniert, aber es soll wohl gehen.
Unser Kunde Ströer zum Beispiel, die machen ja Out-of-Home-Media. Kennst du von so ähnlich wie JCDecaux und so. Und die mieten quasi Werbeflächen in virtuellen Welten und vermarkten die dann wiederum, genauso wie die es in der realen Welt tun, an Werbetreibende. Also total genial und sagen einfach, da ist Traffic, da ist Attention, da können wir ein Business draus machen und haben das quasi aus der realen Welt in die virtuelle übertragen. Kannst aber auch zusätzlich sagen, es ist eine Mixed Reality, wo man in Zukunft reale Werbeplakate mit digitalen Items und sowas überlagert. Also man darf im Metaverse auch nicht nur diese Anzeigeebene eben der virtuellen und Mixed-Reality-Welten sehen, sondern das ist quasi nur die Spitze des Eisbergs. Darunter ist ja das ganze Web 3.0, also das ganze Decentralized Finance, Crypto, Token Economy, Collectibles, NFT, dass man eben, wie du sagst, auch Sachen besitzen kann. Ja. Und dieses Ownership ist quasi das Web 3.0, weil das Web 1.0 war ja nur Read, also ich lese mal Webseiten, Web 2.0 war Read and Write. Ich kann also User-Generated Content machen, ich kann auch ein TikTok-Video machen, das ist quasi Web 2.0. Und Web 3.0 ist Read, Write und Own. Also ich kann eben auch etwas besitzen dort und irgendwie meine Bude neben Snoop Dogg haben und dafür 1 Million bezahlen und vielleicht auch meine Items aus einer Welt in die andere, also von Sandbox in Decentraland, in Roblox mitnehmen. Also auch diese Kompatibilität und diese Wertesicherheit, ne, das von, ja, von Items und Besitz und dieses Ownership ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Treiber, warum das Metaverse jetzt funktionieren wird, weil es eben nicht nur User-Generated Content ist, was gab es ja vorher schon bei Second Life und so, sondern eben auch ganz stark kompatibles, also weltenübergreifende Ownership und jetzt natürlich auch das ganze Investment von den ganzen großen Tech-Companies. Die Hardware ist ready. Ich meine, so eine Oculus Quest kostet $400 und es funktioniert wunderbar. Also es ist irgendwie alles da. Es ist das Kapital da, die Hardware ist da, die Algorithmen sind da, die Governance darunter, also die ganze Infrastruktur, Sachen zu kaufen, zu verkaufen, zu besitzen, ist da. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass es mit dem Metaverse gut klappt und nicht pessimistisch, dass wir dann alle nur noch immersiv in diesem Jump-in-Modus da quasi alleine sind, sondern es ist natürlich genau wie beim Web 2.0. Wir werden uns super stark hyperconnecten. Mhm. Und was schon bewiesen ist, das Web 2.0 macht dumm, weil man die ganze Zeit quasi sich vergleicht mit anderen. Ne? Ist ja so dieses, ah, was macht der auf Instagram und so. Und das Web 3.0 macht schlau, also weil Gaming macht schlau. Es ist nämlich eine Langzeitstudie jetzt über 15 Jahre von zwei großen Universitäten, dass Jungs und Mädels, die in virtuellen, dreidimensionalen Welten unterwegs sind, halt eine bessere kognitive Kapazität haben als vergleichsweise Leute in Web 2.0. Ne?
Okay, aber wie ist es denn? Transferieren wir dann quasi alles, was wir heute kennen, einmal auch ins Digitale, um das dann zu mixen, so wie es gerade passt? Ich bin analog oder digital? Oder macht sowas wie das Metaverse auch ganz neue, zum Beispiel Geschäftsmodelle möglich?
Absolut, ganz. Man muss ja nicht alles übertragen, sondern es wird bestimmt ein Mix sein. Mhm. Und bei einigen Anwendungen macht es ja super Sinn. Also wenn du jetzt Porsche bist und eine Fabrikeinlage hast, dass du die im Metaverse als digitalen Zwilling kopierst, wo du simulieren kannst und Mitarbeiter trainieren kannst, macht ja total Sinn. Mhm. Also du kopierst einfach deine physische Anlage oder die, die du vielleicht planst in 5 Jahren, holst du schon mal ins Metaverse, holst die Mitarbeiter schon mal rein, die das schon mal virtuell testen, trainieren können, simulieren können und hast da ganz viele positive Effekte. Da macht dann eigentlich so ein Digital Twin, sagt man ja auch, total Sinn.
Ja.
Ja, aber andere Sachen bleiben halt real oder werden eben mixed oder finden nur in der virtuellen Welt statt. Und das ist natürlich auch die Erweiterung unseres Horizonts, den wir erleben. Also in der Tourismusindustrie ist ja brutal eigentlich, wo wir jetzt mit Fluggesellschaften sprechen, werden wir in Zukunft überhaupt noch fliegen, wenn man alles in VR erleben kann. Also du kannst ja wunderbare...
Ja, oder bald beamen kann.
Yes, ja, da sind wir wieder beim Anfang. Ja?
Ich habe auch richtig Bock drauf.
Es kommt halt dazu. Es ist ja immer so gewesen, dass neue Medien, ist ja eigentlich auch ein neues Medium, die alten ein Stück weit verdrängt haben, aber die alten sind nie verschwunden. Und die reale Welt ist bis heute nicht verschwunden. Wenn du im Sommer rausgehst, weiß nicht, wo du herkommst, in München, Düsseldorf oder Berlin oder Hamburg, es sind so viele Menschen draußen und die reale Welt ist halt noch lange nicht verschwunden. Mhm. Aber sie wird halt ergänzt und erweitert.
Wer sich zum Thema Metaverse noch weiter informieren möchte, findet natürlich in unserem Magazin unter fintropolis.de dazu weitere Informationen, genauso wie auf unserem Kongress in ein paar Tagen. Ich würde jetzt von dir, Nils, zum Abschluss gerne wissen, du hast es nämlich am Anfang erwähnt und es hat mich total überrascht, dass du am Wochenende offline bist. Jetzt, wie ich dich in dem Gespräch erlebt habe, ich habe wirklich überhaupt gar keine Vorstellung davon, was du dann machst am Wochenende. Wie magst du es uns verraten?
Total. Also ich gehe eigentlich, vor der verschlossenen Bankfiliale oder...
Dann musst du jetzt noch sein, der Seitenhieb, ne?
Ja, ich mache natürlich unglaublich gerne Sachen mit meinen Freunden und Verbot zum Beispiel auf der Elbe. Ich wohne ja in Hamburg und mit meiner wunderbaren Family, mit meiner wunderbaren Frau und meinen Kids. Einfach so, Human Interaction. Ne?
Okay.
Ja.
Ich bedanke mich total bei dir für dieses wirklich interessante Gespräch. Vielleicht finden wir die Gelegenheit, das ein oder andere Thema nochmal zu vertiefen. Wir treffen uns in ein paar Jahren wieder. Mal gucken, ob Podcasts dann noch irgendwie en vogue sind und schauen mal, worüber wir dann weiter quatschen können. Vielen Dank, Nils.
Danke, Sarah.
Das war die Podcast-Folge mit Nils Müller. Spätestens nach dem Gespräch habe ich richtig Bock auf Fintropolis und zwar vor Ort und mit Menschen und mit einem kühlen Bier am Abend. Ich hoffe, wir sehen uns am 30.06. und 1.07. in Düsseldorf. Und falls nicht, könnt ihr hier wieder einschalten, denn natürlich sind Hannes und ich mit unseren Mikros beim Kongress unterwegs und haben viele spannende Podcast-Gäste für euch am Start. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und auch über euer Feedback über einen Kanal eurer Wahl im Internet 2.0. Bis bald!